1 Talk. Jetzt mit Fritz Reichardt.
Willkommen. Wir haben einen Mann zu Besuch, der schon fast alles war, was man sich vorstellen kann. Manta-Fahrer, Schönheitschirurg, Kommissar, ein Hund als Mann, Ödipus ganz allein auf der Bühne und unendlich vieles mehr. Räuberhauptmann Hotzenplotz übrigens auch. Der Schauspieler Armin Rohde gibt uns die Ehre. Das ist schön. Guten Tag,
Herr Rohde. Hallo, schönen guten Tag.
Armin Rohde kann aber nicht nur spielen, wie wenige andere im Land, er kann auch schreiben. Und dieser Fähigkeit verdanken wir jetzt das Buch Größenwahn und Lampenfieber, das im Untertitel die Wahrheit über Schauspieler verspricht. Unter Lampenfieber, Herr Rohde, kann man sich als Laie vielleicht was vorstellen. Aber was ist in Wahrheit mit dem Größenwahn?
Größenwahn. Um den Beruf überhaupt zu ergreifen, um überhaupt aus dem Wunsch, ein Schauspieler zu sein, irgendwann das von Berufswegen auszuüben, braucht man, glaube ich, als Antriebskraft dieses Gefühl, an mir ist irgendwas dran, was sich lohnt anzuschauen für Leute, die mich noch nicht kennen. Und zwar anzuschauen, wenn ich nicht nur als ich selber durch die Tür komme, sondern auch als jemand anders. Wenn ich also so tue, als ob ich eben ein Hund wäre, Ödipus oder auch über Hotzenplotz oder Albert Einstein oder was immer ich da alles gespielt habe. Und das alleine ist ja im Grunde genommen schon eine Vermessenheit, zu behaupten, ich bin mehr als ich bin. Ja, oder ich bin mehr als ich scheine. Der Zuschauer vergisst und soll ja auch vergessen, dass jede Rolle anfängt mit einem Buch. Das sind erstmal nur schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Und ich stelle mich immer wieder hin und behaupte, ich kann aus diesen schwarzen Buchstaben auf weißem Papier einen Menschen machen, ja, der dir so glaubhaft vorkommen wird, wie derjenige, der dir jetzt gerade gegenüber sitzt und das hier alles vor sich hin blubbert.
Zwischen Größenwahn und Lampenfieber mal sehen, wohin uns der Weg führt bis 12 Uhr mittags.
Yes, Sir.
HR1 bewegt.
Sie hören HR1 Talk mit dem Schauspieler Armin Rohde, der in den ersten Jahren seiner Karriere vor allem auf der Bühne gestanden hat, seit den 90er Jahren aber meist vor der Kamera steht. In fast allen bemerkenswerten Filmen seitdem hat er mitgespielt. Von Kleine Haie über Stonk, Der bewegte Mann, Der Schattenmann, Das Superweib, Rossini, Lola Rent, Das Wunder von Längede, Der Räuber Hotzenplotz, Kein Urhasen bis zur Serie Nachtschicht, und das ist nur eine kleine Auswahl. Armin Rohde ist allein schon wegen seiner Erfahrung ein Schwergewicht. Darsteller, der jetzt mit seinem Buch die Wahrheit über Schauspieler verrät. Sie haben doch genug um die Ohren, Herr Rohde. Warum nun auch noch dieses Buch?
Das haben Sie schön gesagt. Ich habe ja auch unterrichtet. Das heißt, ich habe eine Schauspielschule absolviert, ich habe Theater gespielt, ich habe vor der Kamera gestanden für Film und Fernsehen und auch Schüler unterrichtet. Und zuerst wollte ich eigentlich ein Kompendium schreiben, ein Fachkompendium über das Schauspielerhandwerk.
Ist auch ein bisschen ein Ratgeber für angehende Schauspieler geworden.
Kann als solches auch genutzt werden, ja. Inzwischen ist es eigentlich ein Buch für Zuschauer geworden, im Grunde genommen.
Ja, Sie plaudern aus dem Nähkästchen und Autobiografie ist es auch noch.
Genau, ohne dabei mit Dreck zu schmeißen. Das habe ich mir am Anfang vorgenommen. Es wird nicht mit Dreck geschmissen. Der einzige, der Name, der negativ vorkommt, ist der eines ehemaligen Klassenlehrers von mir.
Ja, da wollte ich nachher noch
weil ich unter dem doch sehr gelitten habe. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, ich kann das gar nicht voneinander trennen. Das Handwerk von mir und meinem Leben. Und insbesondere kann ich es nicht trennen von mir und meinem Berufsleben. Und so ist ein Döneke nach dem anderen eingeflossen, eine Geschichte nach der anderen, wo ich mich selber gewundert habe, dass ich mich daran noch so präzise erinnere. Und es ist eigentlich durch Fragen entstanden. Von Fragen, die mir Leute stellen, die mir Journalisten stellen, die mir Zuschauer stellen, die mir meine Schüler gestellt haben. Vielleicht auch aus einer Faulheit heraus, dass ich irgendwann sagen kann, pass mal auf, frag mich nicht, lies das Buch und wenn dann noch Fragen offen sind, kommst du wieder und vielleicht habe ich da auch eine Antwort drauf.
Ganz schlecht für uns Journalisten.
Ja, ganz schlecht für Journalisten.
Ihr jüngster Kinofilm ist Unter Bauern, Retter in der Nacht. Ja. Die Geschichte der jüdischen Familie Spiegel aus Aalen, die 1943 deportiert werden soll und von Bauern in Westfalen bis zum Kriegsende versteckt wird. Sie spielen den Familienvater. Veronika Ferres ist ihre Frau. Sie selbst haben erst vor einer Weile erfahren, dass einer ihrer Großväter ein übler SS-Mann war, der nach dem Krieg allerdings freigesprochen wurde. Ja. Wie sehr rumort sowas Privates in einem, wenn man so eine Rolle spielt?
Das rumort sehr stark in einem. Das war für mich, als hätte man mit Eisenstein über den Kopf geschlagen, als ich das erfahren habe. Und zwar im Zuge einer Recherche, in der ARD lief das, Familiengeschichte erforscht. Und zwar der Vater meiner Mutter, über den sie nie gerne gesprochen hat, der auch ein furchtbarer Familientyrann war. Und da fragt man als Kind dann eben nicht mehr, wenn man merkt, die Mama fühlt sich nicht wohl bei der Frage. Und dann habe ich das eben im Zuge dieser Recherche halt erfahren. Gott sei Dank, muss ich sagen, ist der Mann gestorben, als ich 2 Jahre alt war. Ich muss mich also nicht an einen lieben Opa erinnern. Von daher fällt es mir leicht zu sagen, dass dieser Mann ein Schläger, ein Denunziant und Massenmörder gewesen ist. Damit muss man erstmal umgehen, das muss man verdauen. Das war im Vorfeld dieses Films. Ich war schon besetzt als jüdischer Pferdehändler Menne. Dann habe ich abends, als ich das erfahren hatte, den Regisseur angerufen, Ludi Buken, und gesagt, Ludi, ich habe heute was ganz Furchtbares erfahren. Ich erzähle dir das mal ganz eben. Und dann gesagt, pass mal auf, es kann tatsächlich sein, dass mein Großvater beispielsweise deinen Großvater ermordet hat. Ich will, dass du das weißt, wenn wir anfangen, diesen Film zu drehen. Dann war ein kurzes Schweigen am anderen Ende und ich dachte, okay, das wird's gewesen. Und dann sagte er sehr charmant mit diesem holländisch-französischen Akzent, den er hat, Armin, wir sind eine neue Generation, wir sind jemand anders. Du bist nicht dein Großvater, ich bin nicht mein Großvater. Lass uns diesen Film gemeinsam drehen. Jetzt haben wir uns vor ein paar Tagen getroffen und da hat mir dann Ludi gestanden, er war an dem Abend in Paris mit Freunden zusammen, sie haben gegrillt und Wein getrunken. Und nach diesem Telefonat musste er sich erstmal abseits der Gruppe aufhalten, weil ihm die Tränen einfach runterliefen. Ist dann aber trotzdem dabei geblieben, den Film mit mir machen zu wollen, wofür ich ihm aufs Innigste dankbar bin. Und daraus kann man auch was lernen, was es da aufzuarbeiten gibt, was es daran in Erinnerung zu behalten gibt.
Armin Rohde in HR1, gleich lernen wir ihn erstmal etwas näher kennen.
Are all I have to take your heart away.
Am 4.4.55 bekommt das Ehepaar Rohde in Gladbeck sein erstes Kind, Armin. Drei weitere Kinder folgen in den nächsten Jahren, zwei Söhne und eine Tochter. Die Eltern Rohde, Ehe Bergmann, sie Fabrikarbeiterin, schuften, wie man in Frankfurt sagen würde, wie die Brunnenputzer. Der Vater unter Tage und nach kurzem Schlaf noch als Anstreicher. Die Mutter versorgt die vier Kinder und geht noch halbtags in die Fabrik. Später zieht man nach Wuppertal. Sind Sie als Ältester schon früh gefordert gewesen, Herr Rohde?
Ja, als Ältester steht man natürlich von Anfang an in der Pflicht, weil sobald man alt genug ist, weil, wie gesagt, dadurch, dass beide Eltern berufstätig waren, meine Mama dann vorübergehend halbtags bis zum Zusammenbruch, bis ihr der Arzt das verboten hat, die Doppelbelastung mit Haushalt, vier Kindern und Fabrikarbeit, entwickelt man sehr früh ein großes Zuständigkeitsgefühl einfach. Und bei mir ging das sogar so weit, dass ich nachts irgendwie mein Ohr auf den Brustkasten meiner Geschwister legte, wenn die so flach atmeten, dass ich den Atem nicht mehr hörte. Ich meine, das ist natürlich auch ein Mangel an Vertrauen irgendwie, dass ich denen nicht zutraue, ihren Herzschlag über Nacht alleine im Griff zu haben. Ja. Das heißt, ich bin ein chronischer Sich-Sorgen-Macher.
Trotz allen Fleißes, das Geld ist knapp bei den Rohdes, 6 Personen auf 74 Quadratmeter und die Jungs, vor allem Armin, sind auch keine Chorknaben, auch wenn er später mal Messdiener wird. Ab und an gibt es Schläge, aber sie beschreiben auch, Herr Rohde, die Eltern sangen uns Hand in Hand mit ihren schönen Stimmen in den Schlaf.
Ja.
Was haben Sie von Ihren Eltern wohl vor allem mitbekommen?
Ich glaube, ein ganz tiefes Weltvertrauen, dass ich mich in der Welt wohl und beheimatet fühle.
Die Schule, Sie haben es schon kurz anklingen lassen, muss für Sie die Pest gewesen sein.
Ja.
Sie nennen Ihre Lehrer oder zumindest einen heute noch Sadisten. Was haben die Ihnen angetan?
Ich habe mich von denen ständig vorgeführt, mitunter sogar bedroht, überwacht gefühlt. Das ging hin bis zu Sachen wie meinen Schulranzen vor der ganzen Klasse auf seinem Pult auskippen. Und was ein 14-Jähriger am Tornister hat, das geht von obszönen Zeichnungen, Liebesgedichten bis Horrorbildchen und Präservativen, ist da alles drin in so einem Tornister. Den will man nicht vom Klassenlehrer vor der Klasse ausgeschüttet wissen. Das hat er mal gemacht, um zu zeigen, wie es im Tornister eines Arbeiterkindes aussieht. Hat aber seine eigene Doktorarbeit geschrieben über das Arbeiterelend der Arbeiterklasse in der Elberfelder Nordstadt um die Jahrhundertwende. Es war permanent diese Atmosphäre, in der ich mich bedrückt und gedemütigt gefühlt habe.
Kurz vor dem Abi ist dann Schluss mit der Schule.
Ja.
Sie wollen raus aus der heimischen Enge nach Amerika, werden aber erstmal Eisenschaufler in der Werkzeugfabrik.
Ja.
Ende 76 geht es dann tatsächlich nach Amerika. Ein sehr erlebnis- und wohl auch halbwegs drogenreiches Jahr.
Yes, sir.
Mit stets leerem Portemonnaie. Und dann kommt in Deutschland wieder Arbeitsamt, Zivildienst und haufenweise Jobs, bis es 1980 in Essen endlich klappt mit der Schauspielschule. Die war für mich wie nach Hause kommen, wie Heimat finden, schreiben Sie. Welche Sehnsucht hatte den Arbeitersohn und Eisenschaufler Armin Rohde auf diesen künstlerischen Weg gebracht?
Noch bevor ich in die USA ging, hatte ich, und zwar, das war eine Verabredung mit einem Mädchen, in das ich verliebt war. Wir hatten uns verabredet, abends ins Opernhaus in Wuppertal zu gehen, wo Pina Bausch, Frühlingsopfer, Sacre de Printemps von Stravinsky, aufführte.
Die Ballett-Wunderdame.
Ja, und ich habe mit diesem Mädchen aus Gründen, die ich heute noch nicht kenne, eine Loge ergattern können, war aufgeregt bis in die Haarspitzen. Als dann aber das Licht auf der Bühne anging und der erste Akkord in mein Ohr kam, ist bei mir was ganz, also das war mit keiner Verliebtheit, die ich bis dann empfunden habe, zu vergleichen. Also ich war wirklich wie unter Strom gesetzt. Und das Eigenartige war, dass ich mich sehr verzaubert fühlte von dem, was auf der Bühne passiert. Aber fast im gleichen Augenblick, wie brennende Sehnsucht, wie ein Stich ins Herz in mir das Bedürfnis auftauchte, zu diesen Zauberern dazuzugehören. Auch jemand zu werden, der Menschen so verzaubern kann, wie die das konnten. Hab da die Ahnung und den Duft eines ganz anderen Lebens, das mit häuslicher Enge und Schuldrangsal überhaupt nichts mehr zu tun hatte, bekam ich da. Das ist so, als wenn man durch ein Riesengebäude läuft und einen Duft in die Nase bekommt, wo man aber nicht weiß, was ist das, was so herrlich duftet? Wie heißt das? Wo findet man das? Und auf einmal sah ich das auf der Bühne und auf einmal war klar, womit dieser Duft zu tun hat. Und als ich dann die Aufnahmeprüfung bestanden hatte an der Volkmannsschule, da war der Jubel zu Hause ohne Ende.
Armin Rohde in HR1. Aufs Schauspielen kommen wir noch.
I'm running out of ways to make.
Mit Fritz Reichhardt und Armin Rohde, der in seinem kraftvollen Leben viel erreicht hat, als eines seiner großen Versäumnisse allerdings beklagt, nie ein Instrument gelernt zu haben, außer der Mundharmonika. Die spielen Sie heute auch noch, Herr Rohde?
Eher selten, das ist der. Weil mit dem Klang meiner Mundharmonika sind für mich Erlebnisse verbunden, an die ich mich vielleicht auch nicht mehr so gerne erinnere.
Okay.
Das waren nicht die Glanzzeiten in meinem Leben, in dem ich die öfters an die Lippen gesetzt habe.
In Ihrem Jahr in den USA sind Sie eine Weile als Mitglied einer sogenannten Band auch durch die Gegend gefahren. Mhm. Haben Sie da die Mundharmonika gespielt?
Da ist die zum Einsatz gekommen. Ich meine, das war eine lustige Zeit, an die kann ich mich sogar erinnern und gerne im Grunde genommen, als wir in Dinnerclubs aufgetreten sind für ein warmes Essen. Wobei ich mich heute noch wundere, dass die uns mit unseren Klamotten reingelassen haben überhaupt, um anderen Leuten beim Essen was vorzuspielen. Und wir waren nicht gut. Wir waren einfach nicht gut. Wir waren sogar überhaupt nicht gut, um nicht zu sagen schlecht.
Aber was Amerikanisches möchten Sie jetzt auch hören. Kansas mit Dust in the Wind. Was verbinden Sie damit?
Das ist ein Song, ich glaube, den habe ich schon in meiner Zeit vor Amerika. Das war eines dieser Sehnsuchtslieder, wo ich gedacht habe, Amerika ist ein Land, wo alle meine Wünsche und Sehnsüchte wahr werden. Dass ich da mein Traumhaus finden werde, meine Traumfrau, meinen Traumberuf und dass ich mit der Traumfrau im Traumberuf, im Traumhaus, in einem immerwährenden goldenen Morgenlicht im Wind dahin reite auf einer Harley Davidson. So habe ich mir das Leben dann vorgestellt. Und dieses Lied, obwohl es ist, wenn man genauer hinhört auf den Text achtet, ist es ein Trostlied. Vielleicht man könnte auch sagen ein trauriges Lied. Nee, es ist eher ein tröstendes Lied.
Ein Trost- und Traumlied für Armin Rohde, Dust in the Wind von Kansas. Armin Rohde ist einer der herausragenden deutschen Schauspieler, ein vielfach preisgekrönter auch, der in seinem Buch Größenwahn und Lampenfieber die Wahrheit über Schauspieler beschreibt, was das Schauspielen für ein Knochenjob ist, sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera. Irgendwo in Ihrem Buch findet sich der schlichte Satz, Herr Rohde, ein junger Schauspieler muss viel einstecken.
Ja.
Was mussten Sie einstecken?
Das hat wieder mit diesem Größenwahn zu tun. Man glaubt sich einzigartig. Man glaubt, die eigene Psyche, die eigene Seele sei von einzigartiger Buntheit und Tiefe und Größe. Dann wird man erstmal durch die Ausbildung, durchs Erlernen von Techniken, die zum Teil sehr schwer zu erlernen sind, ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Wenn man merkt, dass man nicht mal zwei Zeilen sprechen kann, so dass man die glaubt und dass sie für den Zuschauer, Zuhörer, wie ein Bild vor Augen dann entstehen. Wie schwer sowas alleine schon sein kann. Und ich wollte immer gleich losspielen. Ich wollte ja zeigen, bitte Welt, schaut alle auf diesen Menschen in seiner einzigartigen Tiefe und Vielfalt. Und dann merkt man, wie schwer es ist, überhaupt nur einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Und das wird einem auch deutlich gesagt, ja?
Das wird einem deutlich gesagt. Auf der Schauspielschule allerdings noch mit schonenderen Formulierungen.
Am Anfang haben Sie häufiger gehört, Sie wirkten für ernste Rollen zu unseriös, zu ruhrpottmäßig proletarisch. Mhm. Haben Sie als Schauspieler Ihre Herkunft überwinden müssen?
Ich glaube ja. Ich habe weitestgehend den Stachel der Eifersucht und des Rollenneides von mir fernhalten können in diesem Beruf. Ja. Richtig neidisch bin ich jetzt natürlich geworden bei Christoph Waltz und Tarantino. Mein Gott, wer soll da nicht neidisch werden? Aber diesen Komplex, glaube ich, bin ich bis heute nicht wirklich ganz losgeworden. Dass ich denke, wenn ich manchmal für gewisse historische Filme nicht gefragt worden bin, alle möglichen Kollegen machen mit, auch Kollegen, von denen ich weiß, die haben vor 15 Jahren auch noch Dialekt gesprochen, ja. Wirke ich vielleicht zu viel? Wirke ich irgendwie zu lustig, zu proletarisch? Sehe ich denen zu sehr aus wie ein polnischer Gebrauchtwagenhändler? Was ist es? Warum darf ich bei diesem historischen Film jetzt nicht dabei sein? Dann spüre ich immer schon noch mitunter diesen kleinen Stachel der Kränkung. Da fehlt mir immer noch ein Quäntchen Souveränität.
Sie haben ja auch noch vor sich Zeiten, in denen Sie das auch noch überwinden.
Wenn ich das noch 20, 30 Jahre mache, werde ich das vielleicht auch noch los, ja.
Und dann stehen Sie irgendwann in Bochum auf der Bühne als Ödipus 2 Stunden ganz allein, werden dafür auch ausgezeichnet, später in Berlin beim Theatertreffen als erster Schauspieler mit einem Solostück und sagen später, Sie hätten sich in diesen 2 Stunden unsagbar einsam gefühlt.
2,5 Stunden sogar.
Was für eine Einsamkeit ist das in einem vollbesetzten Theater?
Dieser Text ist 2500 Jahre alt und am Anfang muss man glauben, dass man das kann. Ich habe jetzt insgesamt 66 Mal gespielt und bin dann zu meinem Intendanten Frank-Patrick Steckel gegangen und habe gesagt, Frank, ich kann nicht mehr. Ich beneide die Kollegen, die gemeinsam oben auf die Bühne, auf die große Bühne gehen und zusammenspielen dürfen, während ich da unten alleine meinen Riesentext absolviere. Und man spürt auf einmal die Vermessenheit, sich an einem so alten, gehaltvollen Text beweisen zu wollen. Man merkt auf einmal die Größe, die komplizierte, die unglaubliche Tiefe dieses Textes, diese uralte Melodie. Und man steht da als kleines Mannequin, als kleiner Armin Rohde aus Gladbeck und denkt auf einmal, das ist zu groß für mich. Das ist eigentlich zu groß. Ich kann das nicht mehr.
Das zu merken ist auch eine Leistung wahrscheinlich, nicht?
Weiß ich nicht. Ich habe dann einfach Schiss gekriegt.
Haben Sie als Schauspieler auch, wir haben es eigentlich gerade gesagt, haben Sie als Schauspieler auch Angst?
Immer wieder, ja. Immer wieder. Beim Theaterspielen ist die Angst, das ist das sogenannte Lampenfieber, von dem ich auch schreibe. Und da stehen Sie vor dem Vorhang, Sie wissen, müssen gleich raus. Der Puls rast, das ist ein Gefühl, als würden Sie zur Hinrichtung gehen.
Kann man an Lampenfieber sterben?
In dem Moment glaubt man ja. In dem Moment sind Sie sogar überzeugt, dass man daran sterben kann, kurz vorm Auftritt. Wenn Sie dann aber rausgehen, fällt das auf einmal innerhalb weniger Sekunden ab und dann ist es wirklich wie Fliegen. Und deswegen macht man es auch immer wieder. Auf einmal wird alles um Sie herum still und hell und weit. Und auf einmal sind nur noch Sie da in Zwiesprache mit dem Universum und wissen, da schauen Leute zu, die möglicherweise Ihnen in die Seele schauen und wo sich dann die eine oder andere Seele auch mit Ihnen koppelt. Also das ist ein Gefühl, das ist mit nichts anderem vergleichbar. Und dafür hält man das alles aus. Beim Drehen ist so, da bin ich überhaupt nicht mehr nervös.
Armin Rohde in HR1. Gleich kommt unser Überraschungsgast.
Bin gespannt.
Der Schauspieler Armin Rohde ist bei uns zu Gast und jetzt kommt unser Überraschungsgast noch dazu. Herr Rohde, ein Kollege von Ihnen. Sie kennen sich schon eine Weile, kommen wohl auch halbwegs miteinander aus, obwohl Sie ihn ziemlich am Anfang Ihrer Bekanntschaft mal schamlos ausgenutzt haben und an ihm ausprobiert haben, ob Sie hypnotisieren können.
Ich weiß.
Stellen Sie ihn vor.
Brüderchen, mein Bruder Uwe Rohde, auch Schauspieler.
Genau, der jüngere Bruder. Danke, Herr Rohde, dass Sie mitmachen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Hey Brüderchen, grüß dich. Wo bist du gerade?
Ich bin gerade zu Hause im Norden.
Okay, grüßen Papi.
Ganz an der Nordsee.
Ja.
Aber Sie, Herr Uwe Rohde, haben Armin beim Hypnotisieren ausgetrickst als kleiner Junge und sich dadurch sogar die Aufnahme in seine Bande ertrotzt, schreibt Ihr Bruder zumindest. Wie war er früher als großer Bruder?
War so wie er heute auch ist. Also ein guter Freund von mir. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich da in die Bande einschleichen wollte, sozusagen. Ich war halt der jüngere Bruder und dann hat man es nicht so einfach mit den größeren Brüdern. Da machen 2 Jahre ja ganz viel aus. Der will ja ein 9-Jähriger mit dem 8-Jährigen nichts zu tun haben, oder?
Ja. Welche Rolle hat Armin zu Hause gespielt?
Ja, für mich haben meine größeren Brüder immer eine Art Vorbildfunktion auch gehabt. Und das, was die konnten, das wollte ich auch gern können. Und ja, so.
Sie selbst sind Schauspieler geworden über das Opernfach. Hatte das auch was mit dem Vorbild Armin zu tun? Also das Schauspielen zumindest?
Ich glaube, glaube, das hat sich so verselbstständigt. Durch das wir beide an der Volkshochschule studiert haben, sind wir dann auch ziemlich selbstständig in unsere Wege gegangen, obwohl wir auch viel miteinander an der Schule zu tun hatten.
Aber du warst öfters in der Schauspielabteilung als in der Opernabteilung.
Das ist richtig, ja.
Sie haben auch gemeinsam während Ihrer Ausbildung eine Clowns-Ausbildung gemacht.
Ja, richtig, genau.
Und bei einer Übung, schreibt Ihr Bruder, habe er Ihnen erstmal alles nachgemacht. Gibt es zwischen Ihnen auch ein Konkurrenzgefühl?
Nee, Konkurrenz war das, glaube ich, nie. Oder ist es auch nicht bei uns. Ich glaube, dass wir da immer sehr spielerisch mit umgehen können oder sehr leicht umgehen können mit uns gegenseitig. Das heißt, ein Konkurrenzdenken ist da nie irgendwie gewesen und wird es wahrscheinlich auch nie sein.
Dem stimmen Sie zu, Armin, ja?
Absolut, ja.
Uwe Rode, was mögen Sie an Ihrem Bruder Armin?
Seine Direktheit, seine Aufrichtigkeit, Gradlinigkeit, Ehrlichkeit, das mag ich an meinem Bruder.
Und was kann er besonders gut?
Was kann er besonders?
Schnell sprechen.
Schnell sprechen. Ja, er ist recht wach im Kopf, genau.
Fällt Ihnen zum Thema Schwächen auch was ein?
Schwächen? Oh. Schwächen. Ich habe die eine Schwäche, die er hatte, die hat er, glaube ich, schon ausgemerkt. Er hat geraucht noch bis, glaube ich, vor einem halben Jahr. Oder.
Das ist jetzt ja dezent.
Bis vor 10 Monaten.
Genau, ja. eben, ja. Ansonsten, nein, hat er nur Stärken.
Wunderbar.
Danke, ey, was denkst du?
Ist er heute noch der große Bruder?
Na klar.
Und was wünschen Sie ihm?
Viel Glück, Gesundheit und dass all seine Wünsche und Hoffnungen, die er so hat, dass es in Erfüllung geht.
Zwei Schauspielerbrüder, Uwe Rode über Armin Rode. Ich danke Ihnen sehr.
Gern geschehen.
Danke, Bruder. Ne? Sag's ja, Grüße von mir, okay?
Tag euch noch.
Okay, danke, tschüss. Tschüss.
Armin Rode in hr1. Nach den 11 Uhr Nachrichten ist er auch noch da. Und nach der Sendung finden Sie das Gespräch mit ihm wie gewohnt im Internet unter hr1.de.
Talk. Jetzt mit Fritz Reichhardt.
Willkommen. Der Schauspieler, Schauspiellehrer und jetzt auch Buchautor Armin Rode ist bei uns, worüber wir uns sehr freuen. Guten Tag nochmal, Herr Rode.
Schönen guten Tag.
Als Sie 44 waren, zitierte Sie der Stern mit dem Satz, wenn mir einer die Tür aufhält, bin ich schon mit dem Kopf durch die Wand. Was bedeuten könnte, dass Sie vor 10 Jahren noch ein ziemlich brisantes Energiebündel waren.
Ja.
Würde der 54-jährige Armin Rode das heute auch noch sagen?
Jein, vielleicht weil ich so viel gekämpft habe im Leben, ist es so, dass ich heute noch nicht begreife manchmal, wenn mir was geschenkt wird. Und das ist auch damit gemeint, mit diesem Beispiel durch den Kopf, durch die Wand, wenn direkt daneben schon die Tür aufgehalten wird, durch die ich ganz ruhig und entspannt, ohne schnell zu atmen und schnell zu sprechen, hindurchgehen könnte. Und ich wäre ohne Schürfwunden im Saal. Aber ich brauche das vielleicht auch, das Gefühl zu haben, ich bin da durch die Wand gegangen, um dahin zu kommen, wo ich meine hin zu müssen. Kriegt von daher vielleicht auch mitunter nicht mit. Wenn man mir Geschenke macht, dann denkt man vielleicht, ich bin schroff oder arrogant oder so. Nee, ich habe es einfach nicht mitgekriegt, weil ich nicht begreife, dass man mir das einfach so geben will, ohne dass ich dafür eine Wand eintreten muss.
Dann bin ich mal gespannt, was da aus unserem Fragebogen rauskommt.
Ja.
HR1 bewegt.
Sie hören HR1 Talk mit Armin Rode, der in dem Film Herr Bello mal ein Hund in Männergestalt war, der den Räuber Hotzenplotz mit 7 Messern im Gürtel spielt und extra Unterricht nahm, um mit den Dingern auch räuberhauptmannsmäßig umgehen zu können. Er war Bierchen, Ödipus, Albert Einstein, Heinrich Georg und viele andere und wer weiß, als wer er uns noch erscheinen wird. Aber jetzt erledigen wir erstmal unseren Fragebogen.
Okay, ja.
Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist...
Oh, schnelle Arzttermine zu kriegen.
Das sind Sie nicht der Erste, der das sagt.
Echt wahr, aber das ist tatsächlich so.
Ich hasse es, wenn.
Ich hasse es, denn wenn meine Gutmütigkeit für Dummheit gehalten wird.
Ein Stück Butter, 1/2 Pfund, kostet so ungefähr.
Kommt drauf an, wo man kauft. Das kriegt man wahrscheinlich zwischen 99 Cent und 1,89 Euro, denke ich mal.
Hört sich an, als würden Sie einkaufen gehen.
Mit Begeisterung. Ich habe auf meinem iPhone mindestens 2 Programme, so Einkaufslisten. Ich mache das gerade so feldherrenartig.
Wie L'Oreal, ja? Ich komme jetzt und mache die Einkäufe.
Richtig, genau. Leite Einkäufe ein. Ja, genau.
Kinder.
Habe ich keine. Ich mag aber Kinder.
Motorradfahren.
Oh, das liebe ich auch. Ich fühle mich da immer noch ein bisschen wie ein Rocker, weil meine Sehnsucht, wenn ich nicht Schauspieler geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie Mitglied der Hells Angels oder der Bandidos, weiß der Teufel was.
In ganz schwarzer Lederkluft mit Ketten auch.
Yes, so. Yes, Sir, genau, ja, ja.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass man dadurch genötigt ist, auch dumme Menschen ernst zu nehmen.
Fiasko.
Fiasko ist eine Situation, in der man nicht weiter weiß, aber bereit ist, zu jedem Mittel zu greifen, um die Situation zum Besseren zu wenden.
Das lernt man als Clown, oder?
Das lernt man als Clown, ja.
Einsam.
Einsam ist ein Zustand, wobei ich immer nicht weiß, ob ich das Alleinsein so schätze oder Einsamkeit. Einsamkeit heißt da, ich könnte jetzt auch niemanden mehr anrufen, weil keiner meinen Anruf haben will oder ich kenne niemanden, den ich anrufen kann. Einsamkeit ist aber für mich eher, das hat eine poetische Qualität, die sehr viel zu tun hat mit der Musik und den Gedichten von Leonard Cohen zum Beispiel.
Das P-Wort.
P?
Das habe ich in einem Interview von Ihnen gelesen und dann sagten Sie, die Medien quälten Sie mit dem P-Wort. Und herauskam, die damaligen Kollegen wussten sofort Bescheid, was irgendwie, dass man Sie als Proletarier
einschätzt. Ach, das Prol. Ja, genau, ja, ja. Das hängt mir an seit den ersten Rollen.
Darüber sind Sie offenbar hinaus längst.
Ich glaube ja. Das hat mich am Anfang mal sehr geärgert und irritiert, weil ich gedacht habe, hallo, was meinten ihr damit? Meint ihr, dass ich nur mit Goldkettchen rumlaufe? Ich habe zum Beispiel ein Silberkettchen. Das ist kein Goldkettchen. Was ist ein Proll oder Prolet? Es ist ja nicht mal die klassische Bezeichnung, die Klassenzugehörigkeit Proletariat oder Proletarier. Das ist damit ja nicht gemeint. Meinen Sie damit einen, der kein Abitur hat oder der keine Sätze mit Nebensätzen zu Ende sprechen kann, ohne sich dabei zweimal zu verhaken? Oder jemand, der dauernd in der Öffentlichkeit die Hosen runterlässt? Oder was meint ihr damit, wenn ihr sagt Proll? Also ist das ein Kompliment oder ist das was ich als Schimpfwort auffassen soll? Also mir ist bis heute nicht ganz klar, was damit gemeint ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der liebe Gott.
Der liebe Gott, möge es ihn geben.
Mein Lieblingsessen.
Zurzeit, ich mache ja Metabolic Balance. Ich habe für eine Rolle für Heinrich Gorge 18 Kilo zugenommen, auf eigenes Betreiben hin, um dem großen Kollegen wenigstens im Gewicht halbwegs nahe zu kommen, im Körpergewicht. Zurzeit ist das Lachs mit einer Handvoll Kräuter.
Die Kanzlerin.
Ich finde die sympathisch.
Armin Rohde beantwortet den H1-Fragebogen. Das war's schon. Danke. Gleich geht's ums Spielen und Leben. Aber bis dahin können Sie mit etwas Glück noch etwas bekommen von Armin Rohde, nämlich eines von 3 signierten Exemplaren seines Buches Größenwahn und Lampenfieber. Dazu müssen Sie, wenn Sie wollen, jetzt H1 anrufen unter 0800 155 und dann 4x1. 0800 155 und dann 4x1. Danke für die Bücher, Herr Rohde.
Gerne.
Ich habe immer diese Sehnsucht, Kinder, lasst mich platzen, zündet mich doch mal richtig an, hat unser Gast Armin Rohde vor 3 Jahren gesagt. Hat Sie seitdem endlich mal einer richtig platzen lassen und brennen lassen in einer Rolle, Herr Rohde?
Ja, das Ding ist aber, durch meine Temperamentslage kriege ich das wahrscheinlich manchmal einfach nicht mit, dass mir da gerade was abverlangt wird. Das war schon in der Schauspielschule so, da hat mein Pantomimo-Lehrer gesagt, der sah mir eine Weile so zu bei meinen Übungen und sagt dann, du denkst auch, wenn es nicht wehtut, bringt's nichts, ne? Da bin ich, was meint denn der? Weil ich kam halt vom Kampfsport her, vom Judo und Taekwondo, und da war ich gewohnt, kraftvolle, schnelle Bewegungen auszuüben, weil die zeitigen Wirkung. Während es beim Schauspielauf ankommt, mitunter Millimeter Arbeit zu leisten, ganz kleine Muskelgruppen zu verschieben, ganz kleine Gedanklichkeiten, Befindlichkeiten umzustellen. Und dadurch kommt auf einmal eine Lawine ins Rollen. Und wie sehr man sich zurücknehmen kann und mitunter auch muss, da habe ich mit zu kämpfen. Ich habe mich ja früher Regisseur, weil ich ja vom Theater auch kam, vorgestellt mit den Worten, guten Tag, mein Name ist Armin Rohde, ich komme vom Theater und wenn ich zu viel mache, dann sagen Sie es mir bitte, ja.
Aber dieses zündet mich doch endlich an, klingt für mich, das ist so ein bisschen auch wie Hilfe, ich bin Schauspieler, erlöst mich, ich kann es selber nicht.
Da ist was dran, das haben Sie für mich sehr schön so gesagt. Ich hätte das selber vielleicht so nicht sagen können und vielleicht auch nicht sagen dürfen. Stellvertretend darf ich das aber durchaus, glaube ich, so äußern lassen.
Wenn Sie lange nicht arbeiten, werden Sie doof, haben Sie selber mal gesagt.
Ich kriege das richtig mit.
Weil Sie dann den Zugriff auf die Welt verlieren. Ja. Was heißt das?
Ich werde dann blöd. Ich merke richtig, wie der IQ von Tag zu Tag sinkt einfach. Wenn ich zu lange nicht arbeite, merke ich, dass ich mich schlechter formulieren kann. Ich habe dann wirklich Probleme, Sätze zu Ende zu denken und zu formulieren. Ich begreife mitunter sehr einfache Zusammenhänge nicht mehr. Ich verblöde dann, wenn ich zu lange nicht arbeite. Das bekommt mir nicht.
Die Rolle darf einen nie beherrschen, hat Armin Rohde auch mal gesagt. Man muss sie immer im Griff haben. Aber es gibt Momente, da reißt sich die Figur wie ein wildes Tier von der Kette. Das klingt nach Gänsehaut. Was passiert dann?
Ja, was da genau passiert, weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man rechnen zu Bereichen, die sich mit Worten nur sehr schnell fassen lassen. Es ist vielleicht auch Teil der Begabung. Es entsteht in einem ein Vorstellungs-, ein Fantasiegerüst, wo man hin will mit der Rolle. Wie die aussehen soll, wie die sich bewegen soll, wie die schauen soll, wie die sprechen soll. Und das wird durch das Bewusstsein gesteuert, was ich da erreichen will. Und dann kommen aber Momente, die nimmt man sich nicht vor als Schauspieler, die kann man auch nicht planen. Dazu gehören auch Regisseure, die mit großer Aufmerksamkeit und Liebe dem Schauspieler zuschauen können, die da aushalten, auch einfach mal geschehen zu lassen. Und durch die Art, wie ich da angeschaut werde, bekomme ich ein Gefühl von Kredit, von innerer Freiheit, von Zugeständnis, wodurch in mir etwas ablaufen kann, was ich mir nicht vorgenommen habe, wo auf einmal die Rolle anfängt zu flüstern, zu schreien, sich unter den Tisch zu legen und da weiter zu sprechen, Dinge zu machen, die ich mir, wenn ich sie mir zu Hause hätte ausdenken
wollen. Das machen Sie dann?
Ja, das mache ich dann. Man hat vor dieses Kribbeln auf der Haut, wo man merkt, ich spüre, dass da irgendwas kommt, aber man weiß noch nicht genau, was das ist. Ich weiß nur, irgendwas wird da passieren.
Als Ihr Vater Ihnen mal sagte, während des Filmes habe ich vergessen, dass du mein Sohn bist. War das schön?
Ja, das ist für mich das allergrößte Kompliment. Wenn mein Vater vergisst, und meine Mama war da ja auch so, dass die also nicht denken, oh, hoffentlich kriegt er das mit dem nächsten Satz noch hin. Ja, das wirkt alles so. Also wenn einen die eigenen Eltern nicht mehr erkennen. Das ist meine Eitelkeit, dass ich will, dass die Leute sagen, wie, das warst du auch? Das warst du da? Das ist so ein bisschen so ein kindlicher Ehrgeiz irgendwie auch, aber ich werde ihn nicht los.
Jan-Josef Liefers, der neulich auch bei uns war und mit dem Sie schon viel gespielt haben, hat Sie in einem Interview mal als schäumend beschrieben. War das gut getroffen? Sie spülen zu Hause ja auch gerne, ne?
Ja.
Das passt.
Obwohl wir seit einiger Zeit eine Spülmaschine haben, das genieße ich eigentlich schon. Mit schäumend, ja, vielleicht meint er, weil ich so schnell und sprudelig spreche, auch wie so eine offene Flasche Selters. Vielleicht, ja.
Armin Rohde in HR1. Ums wirkliche Leben geht's auch noch. Mit Fritz Reichardt und Armin Rohde, der einst, wenn während der Vorstellung im Zuschauerraum ein Handy klingelte und dessen Besitzer frech genug war, auch noch dran zu gehen, durchaus mal von der Bühne runter fragte, alles in Ordnung zu Hause? Können wir weitermachen? Was braucht es, Herr Rohde, um so wunderbar cool und spontan sein zu können?
Erfahrung. Ganz einfach Erfahrung. Sehr viel Erfahrung. Außer vielleicht, als ich die Räuber in Bochum spielte, direkt nach der Schauspielschule damals, da hatten wir ein Ensemble, da war dabei Hansa Cipionka, Christian Werkel, Joachim Kohl, Dietmar Bär. Und Joachim Kohl und Dietmar Bär, die hatten als Anfänger schon eine so bewundernswerte Chuzpe und große Fresse, wo ich gedacht habe, das will ich auch mal können. Ja? Die hätten vielleicht hätten die den Nerv, obwohl wenn der Saal mit Publikum voll ist, ist das nochmal was anderes als bei der Probe große Fresse zu haben. Aber denen hätte ich das auch zugetraut, als Anfänger schon diese Coolness zu haben, die ich mir über viele Jahre und sehr viele Vorstellungen, ich habe ja insgesamt, glaube ich,
1500 haben Sie mal
ungefähr gesehen. 1500 Vorstellungen müssen das gewesen sein. Und irgendwann hat man es raus und man ist dann auch nicht mehr allzu befangen und eingeschüchtert durch die Tatsache, dass man seine Arbeit in der Öffentlichkeit verrichtet.
Ob die Herrschaften, die wir gleich ans Mikro bitten, auch cool und spontan waren, na, ich weiß nicht, ob man das damals so gesagt hätte, aber gesungen haben sie sehr schön. Die Mamas und Papas haben sie sich gewünscht mit Dream, A Little Dream of Me. Werden sie wieder der junge Armin in Amerika, wenn sie
ja,
das hören?
Ja, das geht voll auf diese Hippie-Zeit war es, ja.
Für Armin Rohde, die Mamas und Papas mit Dream, A Little Dream of Me.
Stars shining bright above you. Falling in love. Falling in love.
Unser Gast Armin Rohde spielt in seinen, nach eigenem Bekunden, wildesten Zeiten in 7 Theaterproduktionen gleichzeitig. Jeden Abend stand ich in einer anderen Rolle auf der Bühne, die meisten davon Hauptrollen, und die Proben für eine 8. Inszenierung hatten schon begonnen. Das war während ihrer 12-jährigen Theaterzeit mit, wie wir eben schon gerechnet haben, 1500 Vorstellungen. Und anschließend haben Sie nicht gerade kürzer getreten. Auch wenn Sie heute gelegentlich schon mal Urlaub machen, ist Ihre Frau, die Malerin Angela Baronin von Schilling, auch so workaholisch wie Sie?
Ja, wobei sie das mit der Baronin überhaupt nicht gerne hört und das von auch nicht. Also als Künstlerin ist sie als Angela Schilling unterwegs. Manisch arbeitet. Die muss ich ermahnen, mal eine Pause zu machen.
Sie beide leben in Bochum in einem großen Reihenhaus von 1925 mit viel Grün drumherum, habe ich gelesen.
Ja, genau.
Sind seit 1994 verheiratet, aber schon viel länger zusammen. Ihre Frau ist 15 Jahre jünger als Sie. Womit haben Sie sie gewonnen? Hat sie Ihnen das je verraten?
Nee, das wollte ich auch so genau, glaube ich, nie wissen.
Bei der Hochzeit wählte Armin Rohde dann den Namen seiner Frau, wurde also offiziell zum Baron von Schilling. Das war eigentlich ein Scherzchen, sagen Herr Baron gern.
Ja.
Haben die
ja.
Schwiegereltern dann auch herzlich sich amüsiert gezeigt?
Meine Schwiegereltern waren durchaus amüsiert, aber es gibt Teile der Familie, das ist uralter baltischer Adel, die sich überhaupt nicht amused zeigten. Und da habe ich auch einen Brief bekommen. Seitdem mache ich mich nicht mehr lustig über den Namen, aber ich führe ihn auch nicht in der Öffentlichkeit. Der steht im Ausweis und damit ist gut.
Sie haben über Ihre Frau mal gesagt, erstmal ist sie klüger als ich, dann ist sie sehr souverän, sehr großzügig, wir haben den gleichen Humor und wir haben das Gefühl, uns kann man nichts wegnehmen. Das klingt sehr schön. Offenbar haben Sie auch das Gefühl, Sie können sich einen anderen nicht wegnehmen. Den gängigen Vorstellungen von Treue hängen Sie nicht an. Mal in einem anderen Bett zu landen, wird nicht an die große Glocke gehängt, solange man sich nicht verliebt, erzählen Sie manchmal. Waren Sie innerlich schon immer so frei oder haben Sie sich das erworben?
Das habe ich mir erworben, und zwar ziemlich hart erworben, weil ich hatte einige Beziehungen in meinem Leben und in den meisten wurde ich immer von den Mädchen verlassen. Und natürlich kratzt das Selbstbewusstsein an oder kann es sogar vorübergehend zerschmettern, wenn man von jemandem verlassen wird, den man liebt. Bei mir ist das aber so oft passiert, dass ich verlassen wurde, dass ich irgendwann gedacht habe, das kann nicht sein, dass ich mir dadurch mein Selbstbewusstsein dauerhaft beschädigen lasse, dass ich mich dadurch grundsätzlich in Frage stelle. Anscheinend hat es einfach nur nicht gepasst. Es hat einfach nicht gepasst. Herrgott nochmal. Und ich war früher sehr eifersüchtig sogar. Das ist, wenn jemand geguckt hat, habe ich schon gedacht, oh, da ist was. Weil ich kannte, das verlassen werden kannte ich da ja schon. Und je öfter ich verlassen wurde, umso schlimmer wurde das in der Zeit. Und bis ich immer gedacht habe, das geht so nicht weiter. Daran verrecke ich irgendwann. Und habe mir das wie Hausaufgaben gemacht, mir Eifersucht abzutrainieren. Und das geht. Und ich habe wirklich vor Eifersucht früher Türen und Wände eingetreten.
Noch ein Rohde-Satz, vor dem man staunend stehen kann. Ich zitiere nochmal. Ich habe das Gefühl, mehr als nur mein Leben zu erledigen zu haben. Was heißt das, Herr Rohde?
Das hat damit zu tun, dass ich sehr früh geliebte Menschen durch Tod verloren habe. Erstmal mein Lieblingsonkel, als ich 10 Jahre alt war. Dann meinen besten Schulfreund damals, den Jürgen. Der war noch keine ganz 19, als er sich das Leben genommen hat. Heute würde man das, was ihn damals das Leben gekostet hat, als postpubertäre Depression bezeichnen. Das gilt als ganz gut heilbar, das hat eine ganz gute Prognose. Und manchmal war ich immer noch ärgerlich, weil ich sagte, Mensch, du blöd, man hättest ein bisschen länger gewartet, das hätte man weggekriegt bei dir. Und du willst heute leben, willst wahrscheinlich heute als studierter Philosoph für die Zeit schreiben oder für den Spiegel, verdammt nochmal. Entschuldigung. Aber ich denke mir manchmal immer noch, was würde er jetzt machen? Er war ein sehr kluger, guter Freund halt. Und ich habe halt wenig stehen lassen im Leben. Weil ich gedacht habe, okay, ich hätte hier vielleicht genug gehabt, aber für Jürgen muss ja auch noch was drin sein. Und genauso geht es mir mit meinen Eltern, die eben nicht die Chance hatten, ein Leben als Künstler zu leben, sondern ihr Leben unter Tage in Fabriken und beim Anstreichen fremder Wohnungen bestreiten mussten. Da habe ich mir gedacht, das räume ich noch mit ab, das erledige ich noch mit. Das ist, was die alles nicht bekommen haben, das packe ich noch in meinen Koffer.
Armin Rohde in HR1. Gleich geht's weiter. Unschuldigen Kindern sollten eben bitte mal die Ohren zugehalten werden, damit ich ohne Schaden anzurichten nochmal unseren Gast zitieren kann, den Schauspieler Armin Rohde. Alle unschuldigen Ohren zu? Okay. Ich würde gern mal ein dekadentes, intrigantes, verfressenes Arschloch spielen, das wirklich jeden linkt und dabei noch behauptet, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Zum Beispiel Kardinal Richelieu. Ein Segen, Herr Rohde, der Mann ist zurzeit mausetot, der kann sich nicht beklagen. Aber warum hat der Mime Rohde so einen Hang zum Bösen?
Ich glaube, das ist so eine Art sportiver Ehrgeiz, weil ich merke, selbst dann, wenn ich meiner Meinung nach einen richtig Bösen gespielt habe, fand ein Großteil des Publikums diesen Menschen, den ich da gespielt habe, immer noch sympathisch. Dann habe ich gedacht, verdorchens, was hast du falsch gemacht? Und das ist ein sportiver Ehrgeiz, einfach zu sagen, dass ich das als Schauspieler kann. Eine eiskalte Drecksau spielen, wo man froh ist, wenn der im Film dann endlich eingesperrt wird, umgebracht wird, von einer Brücke stürzt oder sonst irgendwas, wo man sagt, den möchte ich nicht bei mir im Haus wohnen haben als Nachbarn, nicht mal in der gleichen Straße, nicht mal in der gleichen Stadt, am besten nicht mal auf dem gleichen Erdteil. Ja, das juckt mich noch, so jemanden mal zu spielen.
Sie können ungeheuer komisch sein, was, wie man aus Ihrem Buch lernen kann, schwer ist. Darf man eigentlich über alles lachen?
Das kommt darauf an, wie man lacht. Es gibt ein beschädigendes Lachen, nämlich das Auslachen. Kinder kennen das sehr gut, ausgelacht zu werden, was das bedeutet. Aber auch Erwachsene kennen das, wenn sie ausgelacht werden. Über etwas zu lachen, also wenn ich über jemanden lache, lache ich den damit noch nicht aus. Und ich glaube, dass man mit Lachen Dinge auch viel leichter begreift, als wenn man sagt, du, das ist schwer, das ist ernst und das ist überhaupt nichts zum Lachen. Mit so einem Satz kriegt man mich zum Beispiel schon zum Lachen. Ja. Das, wenn ich sowas höre und bei Proben zu ganz ernsten Stücken, also in der Sterbeszene von Roman Julia, ich beschreibe das auch in dem Buch, die wir geprobt haben, lag ich als toter Tübert auf dem Katafalk und spürte, wie der Lachkrampf, der Aufsteigende, sich immer weniger unterdrücken ließ. Also eigentlich darf man über alles lachen, aber es gibt ein dummes und ein kluges Lachen, glaube ich.
Etwas möchte ich noch gern loswerden. Einen beeindruckenden Satz über Sie, der vor 10 Jahren im Stern stand. Geschrieben hat ihn die Schriftstellerin Ildikó von Kürti. In dem Satz geht es allerdings theoretisch zumindest um die Möglichkeit Ihres Ablebens. Darf ich ihn trotzdem zitieren?
Ja.
Wenn Armin Rohde stirbt, wird die Welt untergehen. Ich wollte Ihnen sagen, Herr Rohde, nachdem ich Sie jetzt ein bisschen kennengelernt habe, kann ich mir was drunter vorstellen. Können Sie mit dem Satz auch was anfangen?
Da habe ich lange dran gerätselt und ich rätsel eigentlich immer noch daran.
Zum Schluss, Herr Rohde, bitten wir unsere Gäste immer, ob sie uns nicht was auswendig sagen mögen. Wenn sie mögen, natürlich, ja. Nur, sie müssen nicht. Ganz gleich was.
Ja. Naja, das ist dieser Ödipus-Text von Hölderlin, der damals sehr mühevoll zu lernen war. Ich hatte mir mal vorgenommen, den ganzen Text nie zu vergessen, weil er so irrsinnig schwer zu erlernen war, während ich sonst sehr schnell fast mit einmal, zweimal hingucken den Text schon kann. Da muss ich aber wirklich pauken. O ihr des alten Kadmos Kinder, neu Geschlecht, in welcher Stellung hier bestürmt ihr mich? Ringsum gekränzt mit bittenden Gezweigen, auch ist die Stadt mit Opfern angefüllt, vom Päan und seufzendem Gebet. Das wollt ich nicht von anderen Kindern erfahren. Selber komm ich hierher. Ich mit Ruhm, von allen Ödipus genannt. Doch alter Rede, denn du bist geschickt, für die zu sprechen. Welcher Weise steht ihr? In Furcht ihr oder leidet schon? Ich will für alles helfen. Fühllos wär ich ja, hätt ich vor solcher Stellung nicht Erbarmen.
Armin Rohde in HR1, ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Danke auch fürs Zuhören. Hier kommt gleich die Hörerhitparade HR1 Talk nächsten Sonntag wieder zwischen 10 und 12. Und wenn Sie das Gespräch mit Armin Rohde noch einmal hören möchten, Sie finden es nachher wie gewohnt im Internet unter hr1.de. Schönen Sonntag.